Stell dir vor, du wärst dabei gewesen. Stell dir vor, du hättest Jesus tatsächlich mit eigenen Augen gesehen. Du hättest schon einiges von ihm gehört gehabt. Und dann kommt der Tag, wo er eines Tages selbst unmittelbar vor dir steht und mit dir redet. Eine ganz besondere Vorstellung, eine beeindruckende Vorstellung. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal so vorgestellt habt. Vielleicht kennt ihr diesen Gedanken, dass man sich denkt, oh, ich wäre so gern dabei gewesen. Ich hätte so gern miterlebt, wie Jesus diese großen Wunder getan hat. Ich hätte so gerne gesehen, wie er Menschen begegnet ist. Ich hätte gerne seine Worte aus seinem eigenen Mund gehört. Und ich hätte auch gerne mit eigenen Augen beobachtet, wie er gelebt hat. Wie wäre das wohl gewesen? Was hätte das bei mir bewirkt? Was hätte das mit mir gemacht? Ich glaube, viele Menschen heutzutage sagen ja, also wenn ich damals gelebt hätte und Jesus wirklich von Angesicht zu Angesicht gesehen hätte, natürlich hätte ich dann geglaubt. Dann hätte es ja keinen Zweifel gegeben und natürlich hätte ich mein ganzes Leben Jesus unterstellt. Nun ist es spannend, dass es eine ganze Reihe von Menschen ja damals gab, die Jesus erlebt haben und gehört haben und gesehen haben und doch nicht geglaubt haben. Das heißt, es scheint kein Selbstläufer oder kein Garant gewesen zu sein, dass ein Mensch Jesus auch annimmt und an ihn glaubt, nur weil er ihn damals gesehen hat. Die Botschaft von Jesus ist ja damals wie heute die gleiche, nämlich diese Botschaft: tut Buße und glaubt an das Evangelium. So hat Jesus das in Markus 1, Vers 15 gesagt. Und damals die Menschen durften diese Botschaft aus Jesu Mund direkt hören. Und wir dürfen heute die gleiche Botschaft schwarz auf weiß lesen von dem gleichen Autor, der diese Botschaft damals gesagt hat, nämlich von Jesus selbst. Damals wie heute stoßen sich Menschen letztendlich an dieser Botschaft von Jesus. Und damals wie heute begegnet Jesus Menschen, auch wenn wir ihn heute nicht mehr sehen und nicht mehr in unserem Leben einfach so unmittelbar begegnen können. Aber trotzdem begegnet Jesus auch 2022 nach Christus noch Menschen und er will auch dir begegnen. Das ist unser Thema heute Morgen, wenn dir Jesus begegnet. Wenn Jesus dir begegnet. Und wir gucken in Johannes 1, Vers 35 bis Vers 51 und setzen unsere Predigtreihe hier fort und ich lese ab Johannes 1, ab Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er: siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von diesen Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm: folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: aus Nazareth kann etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm: woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm: weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm: wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Wenn Jesus dir begegnet, wir haben hier einige Begegnungen von Menschen mit Jesus und wir sehen, dass es vier Stationen sind eigentlich, wenn Menschen Jesus begegnen. Und die erste Station, die wir hier sehen, ist der erste Punkt: von Jesus gehört. Und es geht um Vers 35 bis 37. Wir haben letzte Woche
schon intensiver uns diesen Zeugen, Johannes den Täufer, diesen besonderen Zeugen für Jesus, angeschaut. Und wir haben uns dazu die Verse 19 bis 34 näher angeschaut und haben vor allem in Bezug auf Johannes den Täufer dieses Stichwort Wegbereiter gehabt und uns das gemerkt. Wegbereiter und Zeuge für Jesus, das war seine Bestimmung. Und wir hatten letzte Woche gesehen, dass Johannes der Täufer im Zusammenhang steht mit diesem Boten, der am Ende vom Alten Testament in Malachi 3, Vers 1 und Vers 23 und 24 beschrieben ist. Und auch wenn er da nicht namentlich genannt ist, so haben wir doch gesehen, dass er dort bereits angekündigt wurde. Und ihr könnt, wenn ihr nicht da wart oder das nicht verfolgt habt, könnt ihr die Predigt gerne auch nochmal nachhören. Wir haben gesehen letzte Woche, dass am Ende des Alten Testaments im letzten Propheten, also das Alte Testament endet mit dieser Ankündigung von dem Boten, der da kommen soll. Und im Neuen Testament sehen wir dann, wie zum Beispiel die neutestamentlichen Evangelisten, also Markus und Lukas, unmittelbar bei der Erzählung über Johannes den Täufer ansetzen. Man könnte sagen, Johannes der Täufer ist wie eine Art Scharnier zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Es ist über 400 Jahre ja vergangen, dass Gott nicht mehr geredet hatte und dann kommt Johannes der Täufer, dieses Sprachrohr Gottes. Könnte es auch so ausdrücken, Johannes der Täufer ist die Brücke von der Zeit des Gesetzes und der Propheten hin zur Zeit der Gnade in Jesus Christus. Und genau dieser Aufgabe kam er nach und er verweist voller Demut auf Jesus, der da kommen sollte. Und so haben wir das letzte Woche schon gesehen und so sehen wir das auch heute in unserem Text weiter ab Vers 35, wo es heißt, am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Wir sehen in Johannes 1 eine Abfolge von mehreren Tagen hintereinander. Immer wieder heißt es am folgenden Tag, Vers 29, Vers 35, Vers 43. Und am Vortag hier hatte Johannes der Täufer in Vers 29 bis 34, das, was wir letzte Woche angeschaut haben, mit eindrücklichen Worten bezeugt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und er hat davon gesprochen, warum Jesus gekommen ist, was seine Bestimmung war. Und nun steht er einen Tag später wieder mit zwei von seinen Jüngern, von seinen eigenen Schülern da, ganz ähnlich. Und wieder sieht er, wie in Vers 29 schon, Jesus vorbeikommen und sagt dann, siehe, das Lamm Gottes. Also die Kurzform der Worte, die er einen Tag vorher eigentlich schon gesagt hatte, in Johannes 1, Vers 29, wo er gesagt hat, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und wir haben letzte Woche schon darüber nachgedacht, wie das in jüdischen Ohren klang und wie sie vom Alten Testament her diesen Bezug festgestellt haben zu diesem Lamm Gottes. Aber wir haben auch letzte Woche schon angesprochen, dass alle Lämmer des Alten Testamentes immer nur von Menschenhand gegeben wurden und keine wirkliche Kraft hatten, Sünden zu vergeben. Aber dass Jesus Christus, das eine wahre Lamm Gottes, von Gott selbst dargebracht wurde und dass dieses Lamm Gottes wirkliche Vergebung der Sünden für uns bewirken kann. Das heißt, die Opfer im Alten Testament, die erinnerten die Menschen immer nur an ihre Sünden, aber das Opfer von Jesus Christus, das kann Sünden wirklich wegnehmen. Nicht nur zudecken, sondern wirklich wegnehmen. Und so stehen alle Opfer und alle Lämmer des Alten Testamentes im Schatten des einen wahren großen Lammes Gottes, das da kommen sollte und das gekommen ist in Jesus Christus. Jemand hat das mal mit folgenden drei Aussagen so ausgedrückt, dass er gesagt hat, erstens, das Wesen des Opfers ist größer. Also während die Opfer im Judentum normale Lämmer waren, normale Tiere waren, ist das Opfer des Christentums das Lamm Gottes, der Sohn Gottes selbst. Also erstens, das Wesen des Opfers ist größer. Zweitens, die Wirksamkeit des Werkes ist größer. Also wenn die Opfer des Judentums lediglich Jahr für Jahr an die Sünden erinnerten, so war es beim Opfer des Christentums so, dass er wirklich Sünden wegnehmen konnte, ein für alle Mal. Und das Dritte war, es ist im Hinblick auf den Geltungsbereich größer. Also während die Opfer des Judentums damals für ein Volk galten, nämlich für das Volk Israel, sehen wir im Opfer des Christentums, dass es ein Opfer ist, was für alle Völker bestimmt ist. Und wir lesen das ja hier, denn es nimmt die Sünde der Welt weg. Und Jesu Vergebung ist für jeden Menschen theoretisch möglich. Das haben wir letzte Woche gesehen. Und nun ist es ja eine Sache, über dieses Opfer von Jesus nachzudenken und zu sprechen im Kontrast zu den alten testamentlichen Opfern. Aber wir sehen in diesen Worten, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, ja eine viel größere Relevanz als nur für die Juden. Weil in diesem Begriff, die Sünde der Welt, sind ja auch wir inbegriffen, also du und ich und jeder lebende Mensch auf dieser Welt. Und nun mögen wir als Menschen unterschiedlich sein, wie wir aussehen und welche Geschmäcker wir haben und in welcher Kultur wir leben und die Art überhaupt zu leben und so weiter. Das kann unterschiedlich sein. Und trotzdem haben wir alle als Menschen ein Problem, was wir alle gemeinsam haben, und zwar das Problem der Sünde. Ein weltweites Problem, das seitdem die Sünde in der Welt ist, vor keinem Menschen Halt macht. Also egal, wo ein Mensch lebt, wie sehr er sich auch anstrengen mag, gut zu sein, und selbst wenn er vielleicht verhältnismäßig im Vergleich zu anderen ganz gut abschneidet, es gibt keinen einzigen Menschen, der von sich sagen könnte, ich bin sündlos. Weil das würde ja bedeuten, dass er sein Leben lang keinen einzigen bösen Gedanken gehabt haben dürfte. Es würde auch bedeuten, dass er niemals falsche Motive in seinem Leben gehabt haben dürfte. Es würde bedeuten, dass er in seinem Reden zu 100% zu jeder Zeit vollkommen rein war. Und es würde bedeuten, dass er auch in jeder seiner Handlungen immer vollkommen im Einklang stand mit Gottes Maßstäben. Es würde darüber hinaus aber auch bedeuten, dass er zu jeder Zeit Gott, seinem Schöpfer, alle Ehre gegeben hat. Also das heißt, dass er immer angemessen über ihn gedacht hat. Es würde auch bedeuten, dass er ihm immer die höchste Priorität eingeräumt hat und dass er ständig darin war, Gott Danke zu sagen für alles, was Gott ihm so gegeben hat. Und ich glaube, wenn wir diesen Maßstab an unser persönliches Leben so anlegen, wer könnte da noch behaupten, ich bin sündlos? Ich glaube, kein einziger, niemand. Und so sagt es die Bibel auch, zum Beispiel im Psalm 14, Vers 2 und 3, da heißt es, der Herr hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also ein klares Urteil, das die Bibel nicht an dieser Stelle nur, aber auch an dieser Stelle über dich und mich spricht, nämlich wir sind Sünder. Du und ich, wir sind Sünder. Und nun stellen wir uns das mal vor, was da steht, was hier beschrieben ist. Da heißt es, Gott schaut herab auf die Menschenkinder. Also Gott schaut herab auf dein und mein Leben und er fängt an, dein Leben zu durchforsten. Er sieht da die ganze Palette von Dingen, die du getan hast. Aber er scannt noch eine Etage tiefer, nämlich hinein in deine Gedankenwelt, bei allem, was du gedacht hast und was du bis heute noch denkst. Er weiß, was da abgeht in deinem Kopf und in deinem Herzen. Und dazu führt er sich noch vor Augen, wie du mit ihm umgegangen bist, wie du ihn ignoriert hast, wie du ihm nicht den Dank und die Ehre dargebracht hast, die er eigentlich kriegen sollte. Wenn wir so darüber nachdenken, ist es, glaube ich, äußerst ernüchternd und auch beschämend, wenn wir unser Leben so anschauen. Und noch viel beschämender wird es sein, wenn wir eines Tages vor diesen Gott treten müssen und wenn wir mit der geballten Ladung unserer gesamten Sünde konfrontiert werden. Das ist ein grausamer Gedanke, weil dann gibt es kein Entkommen mehr, sondern nur noch ewige Strafe. Aber inmitten dieses düsteren Szenarios hinein, was ich gerade aufgemalt habe, was eigentlich jeden Menschen treffen müsste, kommt diese wunderbare Botschaft von Jesus. Und diese Botschaft bedeutet ja nichts anderes, als er kann und er ist bereit, deine und meine Sünde hinwegzunehmen. Aber wie ist das möglich? Indem er kam, als der einzig Sündlose, der einzige, auf den Gott herabschauen konnte und sagen konnte, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Und trotzdem stirbt er elendig am Kreuz wie einer, der von Gott verlassen wurde, verachtet wurde und von Gott für Sünde bestraft wird. Und so stirbt Jesus am Kreuz für deine und meine Sünde und er trägt dort deine und meine Strafe, damit er dir und mir die Sünden hinwegnehmen kann. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich so tun könnte, als hätte ich diese Sünden nie begangen. Aber das bedeutet, dass Jesus sie zu 100% auf sich nimmt und sie wirklich ganz wegnimmt, sodass sie mir vor Gott nicht mehr angerechnet werden. Es ist wie ein großer Tausch. Jesus nimmt meine gesamte Sündenlast auf sich und bezahlt den vollen Preis dafür und er gibt mir sein heiliges und perfektes Leben und das wird mir eins zu eins vor Gott angerechnet. Und so kann Gott durch Jesus Christus auch auf mich herabschauen und sagen, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Nicht, weil ich das vollbracht hätte, sondern weil er mich ansieht in Jesus Christus und durch Jesus Christus. Aber dieser Tausch, der wird nicht automatisch einfach bei jedem Menschen vollzogen, sondern nur bei dem, der von seinem Leben ohne Gott umkehrt, der seine Sünde vor Gott bekennt, ja, der sich eingesteht, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung und der ganz persönlich glaubt, dass Jesus auch für seine Schuld am Kreuz dort den vollen Preis bezahlt hat. Also nur wer sich ihm und seiner Rettung anvertraut, und ihn als Herrn seines Lebens annimmt, für den gilt dieser Tausch, diese Vergebung, diese Annahme von Gott, ja, dieses ewige Leben. Wenn Jesus dir begegnet, dann beginnt das immer damit, dass du von Jesus hörst. Und vielleicht hast du inzwischen schon einiges von Jesus gehört und diese Botschaft, dass du Vergebung deiner Sünden bekommen kannst durch das Opfer von Jesus Christus am Kreuz und dass du ihn als deinen Herrn annehmen sollst, das kennst du inzwischen, das weißt du auch. Und trotzdem bist du unentschlossen und trotzdem hast du noch nicht bewusst im Gebet diesen Schritt festgemacht und ihm dein Leben übergeben. Sondern du zögerst vielleicht aus irgendwelchen Gründen. Etwas hält dich zurück, etwas lässt dich zweifeln. Du bist skeptisch vielleicht. Aber ich will dir Mut machen, diese Botschaft wirklich an dich ranzulassen. Weil das zu hören ist ja eine Sache. Aber dem wirklich Gehör zu schenken und dem wirklich nachzugehen und ganz persönlich zu schauen, was hat denn Jesus auch für mein Leben für eine Bedeutung und will er vielleicht mir begegnen und stimmt diese Botschaft vielleicht auch für mich, das ist eine ganz andere. Das tun diese zwei Jünger von Johannes hier. In Vers 37 heißt es, und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Also die zwei hören hier diesen Appell von Johannes dem Täufer, siehe das Lamm Gottes, und sie schenken dem Gehör. Sie fangen an, sich zu interessieren. Sie gucken, was ist denn an dieser Sache mit Jesus dran? Sie gehen dem weiter nach. Und wenn jemand auch unentschieden ist, der heute Morgen hier ist oder auch zuschaut, dann nimm dir diese zwei zum Vorbild und geh dem weiter nach. Weil bei jedem von uns, die wir heute Morgen hier sitzen, die entschiedene Christen sind, war es irgendwann mal so, dass du von Jesus gehört hast. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wie das war, wann das war, wo das war, das kann ganz individuell sein. Aber eigentlich nahezu immer ist es so gewesen, dass ein Christ dich auf Jesus hingewiesen hat, dass ein Christ dir von Jesus erzählt hat. Und das braucht es, diese Zeugen für Jesus, wie wir es letzte Woche hatten. Vielleicht waren es die eigenen Eltern, die das ganz treu getan haben. Oder vielleicht ein Freund oder ein Arbeitskollege oder ein Nachbar. Oder vielleicht jemand auf der Straße, beim Straßeneinsatz, der dir begegnet ist. Oder beim Einkaufen oder beim Arztbesuch oder wer auch immer. Aber genau das braucht es unbedingt. Und genau das ist Gottes Strategie, damit viele Menschen von Jesus hören. Es braucht treue Zeugen. Treue Zeugen wie Johannes den Täufer, die von Jesus reden und die diese Botschaft des Evangeliums weitergeben. Genau darum ging es ja letzte Woche. Und ich glaube, wenn wir so darüber nachdenken, rückblickend sind wir als Christen alle sehr dankbar dafür, dass es Menschen gab, die uns von Jesus erzählt haben. Sonst säßen wir gar nicht hier heute Morgen. Aber wir wollen nicht nur zurückblicken, sondern auch vorausblicken. Und vorausblickend sind wir die Menschen, die Gott gebrauchen will, um anderen von Jesus zu erzählen. Dass ein Mensch von Jesus hört, ist also die erste Grundvoraussetzung, damit eine Begegnung mit Jesus stattfinden kann. Aber dann kommt es zu einem zweiten Schritt. Und der zweite Schritt heißt hier von Jesus angesprochen. Und es geht um Vers 38 bis 41. Da sind also diese zwei Jünger von Johannes, diese zwei Schüler, und die klemmen sich jetzt an die Fersen von Jesus. Und eigentlich war das eher untypisch, was die da machen, weil normalerweise war es so, dass der Lehrer sich seine Schüler aussucht und nicht die Schüler den Lehrer. Aber umso interessanter und schöner ist es auch beschrieben in Vers 38, wie Jesus sich ihnen zuwendet. Da heißt es, Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Was für ein bewegender Moment muss das gewesen sein für die beiden. Der große Meister nimmt sie wahr und er dreht sich zu ihnen und er spricht sie an mit diesen Worten, was sucht ihr? Natürlich wusste Jesus in diesem Moment schon, was sie suchten und was so in ihnen vorging, aber er lässt sie nicht einfach irgendwie so mitlaufen, sondern er widmet sich denen, er widmet ihnen seine Aufmerksamkeit und fragt sie im Prinzip, wie er ihnen weiterhelfen kann, was er für sie tun kann. In dieser Frage, was sucht ihr, ist vermutlich aber auch gewissermaßen noch etwas anderes impliziert. Und zwar, was für einen Jesus sucht ihr? Also welche Vorstellungen und welche Erwartungen habt ihr von mir? Und das ist eine ganz spannende Frage, auch für uns heute, glaube ich. Welche Vorstellung hast du von Jesus, wie er sein müsste? Also welche Erwartung hast du vielleicht an ihn, dass er in dein Raster passt? Geht es dir darum, dass er dein Leben besser macht, dass er das bequemer macht oder willst du ihm wirklich folgen? Soll er vielleicht dein Freudenschenker, dein Ermutiger sein in schlechten Zeiten, so ein Notstopfen manchmal vielleicht auch oder soll er wirklich dein Herr sein? Ich glaube, dass sich damals wie heute viele Menschen Jesus nicht zuwenden, weil er nicht ihren Vorstellungen und ihren Wünschen entspricht. Ja, sie suchen einen Jesus, wie er ihnen gefällt. Aber wie absurd wäre das, wenn Jesus, der Sohn Gottes, sich unseren Vorstellungen anpassen würde? Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Er will ja nicht uns folgen, sondern wir sollen ihm folgen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen heute Morgen, der in dieser Hinsicht mal ein bisschen umdenken muss. In dieser Hinsicht zu überlegen, was suche ich denn eigentlich für einen Jesus? Wie muss er denn in meinen Vorstellungen sein? Ja, vielleicht gilt es da, im Denken zu korrigieren und sich neu dem Jesus zu widmen, wie er sich selbst vorstellen will, wie er wirklich ist. Die beiden Männer hier, die nehmen genau diese richtige Haltung ein. Und sie sprachen Jesus zunächst mit diesem ehrenvollen Titel an, nämlich Rabbi, was so viel bedeutet wie Meister oder Lehrer. Und dann fragen sie, wo hältst du dich auf? Oder man könnte auch sagen, wo wohnst du? Und damit bringen sie zum Ausdruck, dass sie ihn wirklich kennenlernen wollen, dass sie ganz nah bei ihm sein wollen. Und das ist eine ganz wichtige Grundhaltung für jeden, der Jesus begegnen will. Und dann kommt diese wunderbare Einladung von Jesus darauf hin, nämlich diese Worte, kommt und ihr werdet sehen. Und das entspricht ganz der Zusage, die Jesus später dann selbst in Johannes 6, Vers 37 so ausdrückt, dass die Jahreslosung von diesem Jahr, dass er sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Eine wunderbare Zusage für jeden, der von Jesus gehört hat und sich ihm zuwendet und sich ihm anschließen will, ihn kennenlernen will, weil Jesus macht hier deutlich, er wird nicht Menschen einfach so wegschicken und nicht zu sich kommen lassen. Allerdings macht auf der anderen Seite Jesus auch immer wieder deutlich, dass Halbherzigkeit und Nachfolge nach meinen eigenen Bedingungen dabei keine Option ist. Also anders ausgedrückt, Jesus ist nicht bereit, mit dir in die Verhandlungen zu treten über deine individuellen Nachfolgekonditionen, sondern sein Ruf ist klar, er ruft, folge mir nach. Und wir kommen darauf gleich nochmal zu sprechen. Diese zwei Jünger hier vernehmen diesen Ruf und sie gehen mit Jesus. Und dann heißt es, sie blieben jeden Tag bei ihm ab der 10. Stunde. Und je nach Zeitrechnung kann das 16 Uhr, das wäre die jüdische Zeitrechnung, oder 10 Uhr nach der römischen Zeitrechnung gewesen sein. Vermutlich ist es hier eher jüdisch zu sehen, also 16 Uhr. Spannend an dieser Stelle ist aber vor allem der Gedanke, warum das überhaupt erwähnt wird. Also warum wird hier eine Uhrzeit erwähnt? Und das hat sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass einer von diesen beiden hier genannten Jüngern der Jünger Johannes war, der das Evangelium geschrieben hat. Von dem ersten oder von einem der beiden Jünger erfahren wir ja den Namen, nämlich Andreas, aber der andere bleibt namentlich unerkannt. Aber wir wissen zum Beispiel aus Matthäus 4, dass Johannes, der unser Evangelium hier schreibt und überliefert, dass er zu den ersten Jüngern gehörte. Und es war sehr typisch für Johannes, dass er in seinem eigenen Evangelium niemals seinen eigenen Namen nennt, sondern immer irgendwelche Umschreibungen oder indirekten Hinweise vornimmt. Und wenn das tatsächlich so ist, dann bedeutet das, dass Johannes sich sehr gut erinnert an die Stunde, als Jesus ihn und Andreas das erste Mal angesprochen hat. Das war für ihn so ein besonderes Ereignis, was er nie wieder vergessen konnte, wie das war, das erste Mal, als Jesus ihm begegnet ist und ihn wirklich tief im Innern angesprochen hat. Und denken wir mal einen Moment darüber nach, über unser eigenes Leben, wie das war. Das erste Mal bei dir vielleicht, wo du gemerkt hast, dass du dich von Jesus angesprochen gefühlt hast. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwie eine Stimme von Jesus oder sowas. Sowas habe ich bis heute nicht gehört, eine verbale, akustische Stimme, sondern vielmehr, dass du tief in deinem Inneren durch sein Wort von ihm angesprochen wurdest. Ja, wo du verstanden hast, dass du das nicht nur irgendwie Jesus für alle Welt wichtig ist, sondern auch mir ganz persönlich begegnen will. Wo du verstanden hast, dass du dich zu ihm wenden darfst und er sich zu dir wendet und sich für dich interessiert. Ja, wo du verstanden hast, dass Jesus nicht nur die Sünde der Welt wegnimmt, sondern auch für deine ganz persönliche Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist, wo es dir wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Hast du verstanden, dass ich bin ein sündiger Mensch vor Gott und ich brauche nichts dringender als diesen Jesus. Erinnerst du dich, wie das war, als Jesus sich dir zugewandt hat und dich persönlich angesprochen hat? Vielleicht ist das schon lange her und vielleicht weißt du auch kein genaues Datum oder keine besondere Situation oder sowas. Das ist auch erstmal gar nicht weiter schlimm, solange du sicher weißt, dass er dich tief im Herzen angesprochen hat und solange du seinen Ruf gehört hast und ihm gefolgt bist. Vielleicht ist aber auch so, dass sich der ein oder andere gerade denkt, also ich weiß nicht wirklich, ob Jesus mich persönlich schon mal so angesprochen hat, so im Innern. Ja, und wenn es dir so geht, dann kann es gut sein, dass diese Entscheidung für Jesus noch aussteht, noch gar nicht gefallen ist. Und wenn du merkst, heute Morgen, Jesus spricht dich an Und es ist eigentlich dran, eine Entscheidung zu treffen für ihn als deinem Herrn und Retter, dann tu das, dann geh diesen Schritt, dann mach das fest. Gern alleine oder auch mit jemand zusammen. Wenn du Fragen hast, dann stell deine Fragen mir oder auch jemand, den du kennst. Und dann kann es noch eine dritte Gruppe von Leuten geben. Und zwar Leute, die schon oft von Jesus gehört haben und auch die wissen irgendwie, dass Jesus sie meint und anspricht, aber sie hören kurz hin und dann aber auch schnell wieder weg. Und die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Ja, vielleicht hat jemand Befürchtungen, die Kontrolle seines Lebens vollkommen aus der Hand zu geben. Oder jemand will an einer konkreten Sünde festhalten oder an einem ganzen Lebensbereich, wo er in Sünde lebt. Und er weiß, wenn ich Jesus folge, dann muss ich das loslassen. Oder jemand hat Angst. Was könnten andere denken? Was könnten andere sagen, wenn die jetzt wissen, dass ich zu Jesus gehöre? Aber wenn du merkst, dass Jesus dich anspricht, dann übertünch das nicht einfach, sondern hör hin. Weil es wäre fatal, wenn er dich anspricht und liebevoll mit diesen Worten einlädt, komm und du wirst sehen und du diese Einladung einfach ausschlägst und eines Tages bitter bereust, wenn du vor ihm stehst. Bei einem dieser zwei, bei Andreas, sehen wir, dass dieser Ruf von Jesus gehört wird, aber dass es auch richtig einschlägt. Und er kann das kaum für sich behalten, sodass er mehr oder weniger sofort zu seinem Bruder Simon Petrus geht, ihn aufsucht und dann in Vers 41 sagt, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Messias bedeutet so viel wie Gesalbter. Der Gesalbte, der Messias, der im Alten Testament immer wieder angekündigt wird, zum Beispiel in Psalm 2, und auf den die Juden sehnlichst gewartet haben. Und gesalbt wurden im Alten Testament vor allem Könige, Priester und Propheten. Und genau diese Funktion verkörperte Jesus vollumfänglich, König, Priester und Prophet. Christus, was hier beschrieben ist, das ist einfach die griechische Übersetzung von Messias. Und die Juden hatten also diese Erwartungshaltung auf den Messias. Und auch aus der Sicht der Prophetie vom Alten Testament her war die Zeit reif, dass der Messias jetzt kommen konnte. Und umso größer ist natürlich die Freude und die Euphorie bei Andreas, dass dann dieser Messias nun endlich da ist. Und man sieht hier ein typisches Kennzeichen bei einem Menschen, der Jesus gerade begegnet ist, den Jesus gerade angesprochen hat. Und zwar, er muss das weitererzählen. Oft sind Menschen, die gerade zum Glauben gekommen sind, ja die eifrigsten Missionare. Sie sind voller Begeisterung, voller Feuer, voller Freude, voller Dringlichkeit, die sie sehen, dass andere Menschen von Jesus hören müssen. Und das beginnt, wie bei Andreas, nicht selten im engsten Kreis, im engsten Kontext bei der Familie. Bei den eigenen Geschwistern, bei den eigenen Kindern, bei den Verwandten, vielleicht beim Partner, bei Menschen, die einem besonders lieb sind und sehr am Herzen liegen und mit denen man nicht nur dieses Leben hier verbringen will, sondern auch die Ewigkeit bei Gott. Leider ist es allerdings so, dass wir Christen immer wieder feststellen müssen, dass diese glühende Retterliebe, die wir vielleicht am Anfang hatten, kurz nachdem wir zum Glauben gekommen sind, dass das in den Hintergrund tritt, dass wir nicht mehr so den Drang haben und eher in so einen Trott verfallen, wenn es darum geht, von Jesus weiterzuerzählen. Aber lassen wir uns gerade heute, wenn wir über die Begegnung mit Jesus und auch unsere eigene Begegnung mit Jesus, vielleicht auch die erstmalige nachdenken, lassen wir uns neu entfachen und motivieren, anderen Menschen von Jesus weiterzuerzählen. Weil inbegriff des Christseins ist auch berufen zu sein. Und das führt uns zum dritten Punkt heute Morgen, der mit Begegnungen von Jesus zu tun hat, nämlich von Jesus berufen. Und es geht um Vers 42 bis 45. Also Andreas erzählt voller Begeisterung seinem Bruder von Jesus und Gott gebraucht ihn, um seinen Bruder zu Jesus zu führen. So lesen wir das in Vers 42. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird, Stein. Es ist ja etwas Wunderschönes, wenn du einen Menschen, der dir nahe steht, zu Jesus führen darfst. Und genau das tut Andreas hier. Er bringt seinen Bruder in Kontakt mit Jesus. Und trotzdem wird hier etwas deutlich, nämlich Andreas kann nicht anstelle seines Bruders mit Jesus in Kontakt treten, sondern sein Bruder muss ihm selbst begegnen. Und so ist es auch bei uns heute. Die Begegnung mit Jesus, die ist ja was ganz Persönliches. Die kann kein anderer für dich erleben oder haben oder vollziehen. Ja, wir können andere zu Jesus führen und wir können auf ihn aufmerksam machen. Das sollen wir auch tun, so wie ich einem guten Freund von mir vorstellen kann und die beiden zusammenbringen kann. Aber ob die beiden sich unterhalten und kennenlernen wollen oder nicht, das liegt nicht in meiner Macht. Und in dieser Hinsicht sind wir als Zeugen Jesu also Wegbereiter, die Menschen zu Jesus führen können. Aber die Menschen müssen selbst mit Jesus ins Gespräch und in die Begegnung kommen. Hier an dieser Stelle sehen wir dieses Aufeinandertreffen von Simon Petrus und von Jesus. Und wiederum heißt es hier, so schön, wie Jesus sich Menschen, einem Menschen, dem er begegnet, widmet, wenn es hier heißt, er blickte ihn an und sprach mit ihm. Und was muss das für Petrus in dem Moment, für ein besonderer, bewegender Moment gewesen sein, das erste Mal in diese Augen voller Liebe und voller Barmherzigkeit hineinschauen zu dürfen. Aber was Simon Petrus zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit noch nicht wusste, war, dass Jesus ihn nicht nur äußerlich ansah, sondern dass er den kompletten Durchblick hatte durch sein ganzes Leben und sogar den Überblick über seine gesamte Zukunft. Und auch das wird deutlich in den Worten, die Jesus dann an ihn richtet. Nämlich, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Also zum einen wird hier deutlich, dass Jesus bereits über seine Herkunft bestens Bescheid wusste. Er nennt ja den Namen vom Vater von Simon. Aber dann bekommt er auch noch einen neuen Namen mit einer besonderen Berufung verbunden, die Simon Petrus dann eines Tages später von Jesus kriegen sollte. Und er bekommt diesen neuen Namen Kephas, was aramäisch ist und so viel wie Stein oder Fels bedeutet. Und das griechische Wort dafür wäre dann Petros. Und daher kommt dieser Name Petrus, den wir dann auch kennen, wie er auch oft bezeichnet wird in den weiteren Berichten dann in den Evangelien. Und später, zu einem späteren Zeitpunkt, sagt Jesus in Matthäus 16, Vers 18 zu demselben Petrus, den er hier getroffen hat, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Wir sehen also eine besondere Berufung von Petrus hier, der später zu einem der zentralen Bausteine und der Säulen der Gemeinde in Jerusalem werden sollte. Und von dieser Gemeinde in Jerusalem sind alle weiteren Gemeinden dann weiter ausgegangen. Das heißt, Jesus hatte hier schon in dieser ersten Begegnung einen Plan mit Petrus für sein Leben und er hat ihm schon eine konkrete Berufung in sein Leben gelegt, auch wenn Petrus noch absolut keine Ahnung davon hatte und es ihm ganz verborgen war. Aber aus diesem stürmischen und teils wankelmütigen Mann Petrus wurde dann dieser stabile Fels, den Jesus geformt hat, auf den er schlussendlich seine Gemeinde dann mitunter auch mit aufbauen konnte. Und nun sollten wir uns nicht gleichsetzen mit der individuellen Berufung des Petrus, aber trotz all dem beruft Jesus jeden seiner Nachfolger in seinen Dienst, für ihn zu leben und sich einbauen zu lassen. Und interessanterweise spricht Petrus selbst in 1. Petrus 2, Vers 5 dann später davon und fordert uns genau dazu auf, dass wir uns verwenden lassen. Wir haben eine Predigt darüber auf der Homepage mit dem Titel Gott baut sein Haus, bist du dabei? Könnt ihr also zur Vertiefung nachhören. Aber bereits ab der Wiedergeburtsstunde an weiß Jesus auch über dein Leben Bescheid und weiß, wie er dich gebrauchen will. Aber neben so einer individuellen Berufung in den Dienst, wie wir es hier haben bei Petrus, gibt es auch eine ganz allgemeine Berufung, die für jeden gilt, der Christ werden will oder auch der schon Christ ist. Und das wird sehr gut deutlich am Beispiel von Philippus, ab Vers 23. Da heißt es, am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Also hier beginnt der nächste Tag und Jesus findet auf diesem Weg diesen Philippus. Und Philippus ist eher ein unbekannter Jünger, der findet auch nicht so oft Erwähnung, dreimal noch im Johannesevangelium dann. Aber auffällig ist, dass er zum Beispiel in Johannes 12, Vers 21 und 22 nochmal Erwähnung findet, mit Andreas zusammen. Und es ist wieder so, dass sie beide zusammen jemanden zu Jesus führen. Genau das Gleiche, was sie in Johannes 1 hier auch tun. Aber Jesus beruft ihn mit diesen Worten, die er an jeden seiner Jünger eigentlich richtet und letztendlich auch an jeden Christen richtet. Und es sind diese drei Worte, folge mir nach. Das ist ein Ruf, der neben dem Hören von Jesus und dem Angesprochensein von Jesus nun schon eine konkrete Entscheidung abverlangt. Ja, das ist ja ein Appell an uns. Und in diesem folge mir nach stecken eigentlich zwei Dinge. Nämlich erstens, einerseits, ich lasse mein selbstbestimmtes Leben los. Das heißt, ich folge nicht mehr meinen eigenen Vorstellungen, meinen eigenen Wünschen, meinen eigenen Prinzipien, meinen eigenen Maßstäben. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich entscheide mich, mein ganzes Leben an Jesus auszurichten. Ich folge seinen Vorstellungen, seinen Zielen, seinen Prinzipien, seinen Maßstäben. Drei einfache Worte, folge mir nach, die eine einfache Entscheidung von uns abverlangen, die aber mein Leben lang vielfache Auswirkungen haben werden, wenn ich sie treffe. Und dieses komplette Leben umkrempeln. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann gilt dir dieser Ruf von Jesus heute. Dann ruft er heute, folge mir nach. Und wenn du diese Entscheidung bereits gefällt hast, dann hinterfrag dich, inwieweit dieses Bekenntnis zur Nachfolge Jesu sich deckt mit deinem aktuellen Lebensstil. Ja, was bedeutet diese Nachfolge für dich und wie gewinnt sie Gestalt in deinem Leben? Du kannst dich fragen, folge ich ihm wirklich uneingeschränkt nach oder habe ich so eine Nachfolge-Light-Version für mich entwickelt? Wir singen das so leicht, ich bin entschieden zu folgen Jesus, aber wir müssen immer wieder schauen, stimmt das mit meinem Leben tatsächlich überein? Zur Begegnung mit Jesus gehört, dass du von Jesus berufen bist. Und nur auf dem Weg der gehorsamen Nachfolge wird es auch so sein, dass deine Begegnung mit Jesus immer häufiger und immer intensiver werden im Laufe der Zeit. Und das führt darüber hinaus auch zu einem vierten Punkt. Und zwar der vierte Punkt, von Jesus überzeugt. Und es geht um Vers 45 bis 51 in diesem letzten Punkt noch. Wir haben diese Reihe von Vorbildern, von Zeugen Jesu in diesem Text. Also da ist Johannes der Täufer, dann ist da Andreas. Und dann reiht sich in Vers 45 Philippus ein in diese Zeugenkette. Und zwar heißt es, Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Also Philippus, stark angetan von Jesus, geht zu Nathanael. Und er sagt zu ihm, dass sie den gefunden haben, von dem im Alten Testament immer wieder die Rede ist, der da angekündigt wurde, sowohl bei Mose, das haben wir letzte Woche gehabt, 5. Mose 18, Vers 15 fortfolgende, wir haben das gehabt im Zuge von Johannes 1, Vers 21 mit diesem Propheten. Ja, also da ist er angekündigt, 5. Mose 18, aber auch die verschiedenen Propheten des Alten Testaments, also Jesaja und Micha und Zacharja und so weiter, all sie haben gesprochen von Jesus, der da kommen sollte. Und interessanterweise sagt Philippus dann jetzt hier, dass Jesus der Sohn von Josef ist und dass er aus Nazareth ist. Und vermutlich genau das ist etwas, was seinem Volksgenossen Nathanael hier irgendwie komisch aufstößt. Und er reagiert dementsprechend in Vers 46, und da heißt es, und Nathanael sprach zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Nun könnte man diesen Ausspruch, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen, als ein Ausdruck der Verachtung verstehen. Könnte es auch tatsächlich sein, weil die Galiläer für die Menschen in Nazareth nicht so viel übrig hatten. Das wäre so der Hintergedanke dann. Aber es kann ja auch sehr gut den Hintergrund haben, dass Nathanael sehr verwundert darüber war, weil eigentlich Nazareth ein kleiner, unbedeutender Ort war und Nazareth eigentlich auch überhaupt nichts mit dem Messias, der da kommen sollte, zu tun hatte. Vielmehr war für die Juden klar, im Allgemeinen bekannt, der Messias wird aus Bethlehem kommen. Steht in Micha 5, Vers 1, also vom Alten Testament her angekündigt. Das heißt, Nathanael ist eher der Skeptiker in der ganzen Sache. Aber anstatt dass Philippus jetzt anfängt, wild zu diskutieren mit ihm, sagt er ihm einfach, ganz ähnlich, wie Jesus das selbst in Vers 39 schon getan hat, komm und sieh. Also überzeug dich selbst. Und das ist das Beste, was wir heute Skeptikern eigentlich auch sagen können. Sie sollen selbst kommen und selbst lesen und sich selbst damit auseinandersetzen mit Gottes Wort, was er gesagt hat. Und wir wollen sie dahin führen. Aber letztendlich müssen sie davon selbst überzeugt werden. Nathanael scheint also ein aufrichtig Suchender zu sein. Und er kommt mit. Und wiederum kommt es zu einer Begegnung zwischen einem Menschen und Jesus. Und wir lesen davon, Vers 47. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Also wiederum widmet sich Jesus dem Einzelnen, wie in Vers 38 und wie in Vers 42, und er sieht ihn und er spricht mit ihm, aber hier heißt es auch, er spricht von ihm. Und ich dachte an dieser Stelle früher oft, dass diese Aussage, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist, dass das eher von Jesus so eine Art ankreidende Aussage ihm gegenüber ist. Aber sehr wahrscheinlich ist es so, dass Nathanael tatsächlich ein aufrichtig Suchender war. Und wenn es nicht so gewesen wäre, dann hätte Jesus sich ihm wahrscheinlich gar nicht anvertraut. Also es ist wahrscheinlicher hier, dass Jesus ihm tatsächlich seine Aufrichtigkeit attestiert. Und ganz im Gegenteil dazu erlebte Jesus später ganz viele Israeliten, die nicht aufrichtig waren, sondern trügerisch. Die viel mehr ihn aufs Glatteis führen wollten, die hinterlistig waren, die ihn sogar töten wollten. Aber dieser Nathanael, der schien von einer ganz anderen Sorte zu sein, auch wenn er erstmal skeptisch war und auch wenn er erstmal überzeugt werden musste. Aber es brauchte nur wenige Worte von Jesus, um das zu tun. Vers 48 bis 50, Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich?
Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Was auch immer Nathanael genau mit dieser Aussage verbunden hat, ein Israelit, in dem kein Trug ist, das wissen wir nicht so genau. Es kann sein, dass er sich gerade mit Jakob beschäftigt hat und Jakob war listig. Es gibt so einen Ansatz, den wir auch am Ende des Textes vielleicht noch in dem Zusammenhang sehen könnten. Was auch immer er aber damit verband, es scheint ihm deutlich gemacht zu haben, dass Jesus ihn kannte und komplett durchschaute. Und genau das bestätigt Jesus ja auch in Vers 48, wenn er sagt, also er hat den Nathanael bereits gesehen, als er noch irgendwo da unterm Feigenbaum saß, als eigentlich noch nichts von ihm zu sehen war. Das heißt, Jesus kannte ihn schon und sah ihn schon, bevor die beiden sich jemals begegnet sind. Und das Gleiche gilt auch für uns. Noch bevor du von Jesus gehört hast und noch bevor du von Jesus angesprochen wurdest oder ihm begegnet bist, kannte er dich schon durch und durch. Und er tut das bis heute, egal ob du ihn kennst oder noch nicht kennst, aber er sieht dich und er kennt dich. Vielleicht hattest du keine Ahnung von ihm damals, aber er schaute schon voller Liebe und Barmherzigkeit auf dich. Und er sah dich schon an, bis er dich eines Tages bei deinem Namen rief in seine Nachfolge. Als Nathanael sich auf den Weg gemacht hat und sich diesen Jesus näher angeschaut hat, braucht es nur wenige Worte von Jesus, die ihm deutlich machen, dass er vor Jesus da liegt wie ein offenes Buch. Und dass Jesus tatsächlich dieser verheißene Sohn Gottes und dieser König ist, den wir zum Beispiel in Psalm 2 finden. Und interessant ist hier, während Philippus Jesus in Vers 45 als Sohn von Josef bezeichnet, erkennt Nathanael nach dieser Begegnung mit Jesus hier, dass es nicht der Sohn von Josef ist, sondern wirklich der Sohn Gottes. Das steht hier im Kontrast. Das heißt, er schenkt Jesus Gehör, er wird überzeugt und er glaubt an ihn. Nun könnte jemand sagen, ja, also wenn ich Jesus direkt fragen könnte und er direkt zu mir sprechen würde, dann würde ich ja auch glauben. Die Sache ist, du kannst Jesus direkt fragen, du kannst im Gebet zu ihm sprechen, dich an ihn wenden und er will auch zu dir sprechen, durch sein aufgeschriebenes Wort. Und das aufgeschriebene Wort, das hat immer noch genauso viel Kraft und es ist immer noch genauso entlarvend und kann immer noch genauso überzeugen wie das gesprochene Wort von Jesus damals. Der Weg, ihm zu begegnen, ist heute 2000 Jahre später etwas anders, aber die Frage ist, bist du bereit, ihm in seinem Wort zu begegnen? Ja, bist du bereit, dass er dich überführen und überzeugen darf durch sein Wort? Ich bin davon überzeugt, dass Jesus jeden Menschen, der ihn aufrichtig sucht, dass er ihn auch finden darf. Ja, das sagt Jesus an verschiedenen Stellen immer wieder. Und Nathanael, der erlebt das. Und das war der Startpunkt für etwas noch viel Größeres, was er dann sehen sollte. Und davon spricht Jesus. Er wird Größeres sehen am Ende von Vers 50. Damit können gemeint sein die folgenden Wunder, die dann kamen. Ab nächster Woche sehen wir das, auch im Johannesevangelium. Damit kann gemeint sein das riesengroße Wunder, das allergrößte, nämlich dass Jesus stirbt und von den Toten wieder aufersteht. Aber dazu gehört auch das, was Jesus in Vers 51 sagt, zu ihm und zu den anderen Jüngern, die gerade zum Glauben gekommen sind. Wenn es da heißt, er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. An dieser Stelle knüpft Jesus sehr wahrscheinlich gerade bei den Juden an eine Geschichte aus dem Alten Testament, beziehungsweise an einen Traum von Jakob, dem Stammesvater Israels, aus dem das ganze Volk Israel dann weiter entstanden ist. Und zwar aus 1. Mose 28, Vers 12. Da heißt es über Jakob, und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Also ein Traum von diesem Stammesvater Israels, von Jakob, wo eine Leiter auf der Erde steht und sie reicht bis an den Himmel und am Ende dieser Himmelsleiter ist Gott. Aber nun ist Gott nicht mehr nur auf der einen Seite der Leiter im Himmel, sondern er ist in Jesus Christus mitten auf die Erde gekommen. Er steht auch auf der anderen Seite der Leiter. Und im Bild gesprochen ist er die Leiter für seine Jünger und auch für uns, dass wir diesen Zugang zu Gott, diesen Zugang in den Himmel bekommen können. Aber ist auch die Rede davon, dass der Himmel geöffnet sein wird und dass sie ihn sehen werden. Und tatsächlich haben sie das erlebt. In der Apostelgeschichte 1 lesen wir dann, in der Himmelfahrt Jesu, wie die Jünger den Himmel geöffnet gesehen haben und wie dort Engel waren und mit ihnen geredet haben.
Wenn Jesus dir begegnet, das war unser Thema von heute Morgen, dann sind es vier Dinge. Dann hörst du von ihm, dann bist du angesprochen von ihm, dann bist du berufen von ihm und dann wirst du überzeugt von ihm sein. Vier Kennzeichen, die uns helfen, uns selbst zu prüfen, die uns helfen bei dieser abschließenden Frage, die ich uns stellen will. Und zwar ist die Frage, ist Jesus dir schon begegnet? Ist Jesus dir schon begegnet? Das ist die Frage, die ich euch mitgeben will zum weiteren Nachdenken, zum Vertiefen anhand dieser vier Kriterien. Und ich bete mit uns zusammen.